House of Modern History, der Podcast mit Senta Terner und Christoph Schmidt.
Hallöchen.
Hi.
Zurück bei House of Modern History.
Genau, nach der Namensumbenennung. Das passiert den Besten. Heute machen wir oder befassen wir uns mit der Annalströmung der Geschichtswissenschaft, von der ich glaube, dass es sie die Rettung der Geschichtswissenschaft war. Direkt klein und bescheiden einsteigen. Es ist auch die erste Folge, die wir neu aufnehmen, nachdem wir die ersten Folgen veröffentlicht haben. Das heißt, wir versuchen Feedback einfließen zu lassen und das Ganze strukturierter anzugehen. Deswegen ein kurzer Überblick, was passieren wird in dieser Folge. Wir sprechen darüber, was ist die Annal? Welche Generationen umfasst die Annal? Womit hat sich die Annal überhaupt auseinandergesetzt? Welche Kritik hat sie formuliert? Gehen auf die Longue Durée ein, schlagen den Bogen zu neueren Ansätzen und beantworten die Frage, die Senta beim letzten Mal aus der Hüfte geschossen hatte: Hat die Annal einen Fluchtpunkt oder einen Telos?
Mir ist bei der Vorbereitung wieder aufgefallen, wie das letzte Mal auch, als ich mich mit der Annal auseinandergesetzt habe. Wenn man sich so in der Theorie mit dem ganzen Ding auseinandersetzt, finde ich es richtig gut. Alles, was ich darüber dann immer gelernt habe, finde ich geil und so. Und wenn du dir dann diese einzelnen Werke der Autoren anschaust, die dafür verantwortlich waren, dann finde ich sie jedes Mal wieder nicht mehr so toll.
Okay.
Und das ist dann das, was immer so in meinem Hinterkopf bleibt. So, oh nee, Annal nervig. Bis ich mich dann wieder auf einer theoretischen Ebene damit auseinandersetze, was sie überhaupt alles gebracht hat. Und da finde ich es wieder gut. Verstehst du? Also kannst du dem folgen, was ich sag?
In diesem Fall ja. Also natürlich erstens, Theorie ist sowieso das...
In diesem Fall kann ich dir folgen, was du sagst. Sonst eher nicht.
Es gibt Momente, mal mehr, mal weniger. Ja, also tatsächlich, ich meine, es gibt so ellenlange Aufzählungen in dem Werk oder in den Werken. Das großartigste Beispiel ist, wie lang ein Brief im Mittelmeer unterwegs ist. Und danach wird das Ganze noch für Päckchen gemacht und dann für Umschläge und Ziegenhirten. Das Ganze läuft irgendwann tot. Aber eben, die Theorie ist großartig, zu der wir kommen werden.
Genau, ich glaube, wäre das was jetzt noch nicht ausgearbeitet wäre und ich irgendwie damit konfrontiert geworden wäre, wäre das so ein klassischer Fall von: Die Idee ist ganz gut, die Umsetzung so lala.
Na gut, aber besser Substance over Style als Style over Substance.
Streitbar, aber ja.
Definitiv, ganz ehrlich, definitiv.
Ich habe eine Frage zu Beginn noch.
Tja.
Ist die Annal eine Schule?
Naja, du zielst eventuell darauf ab, also was betonst du, Schule oder eine?
Beides.
Okay, schwierig. Also, was du ja da an der Stelle anklingen lässt, ist, dass die Annal erstmal eine Sammelbezeichnung darstellt, meiner Meinung nach, für relativ verschiedene Strömungen, die sich lose unter einer Zeitschrift sammeln, der Annal, wobei die auch 3-4 Mal sich umnennt, aber jedes Mal steht Annal im Titel. Und sie verstehen sich als eine Schule verschiedener Generationen. Daher, ja, warum nicht? Was würdest du sagen?
Ja, ich überlege gerade, ob es schlauer gewesen wäre, diese Frage hinterher zu stellen vielleicht.
Kannst du ja nochmal.
Genau, ich stelle sie dann einfach nochmal. Ich weiß es nicht, ich finde es schwierig, weil das, was wir wahrscheinlich ja auch dann nachher noch merken werden, ist irgendwie so durch die einzelnen Generationen, es sind viele Ideen und auch so Paradigmenwechsel irgendwie da reingekommen, dass ich nicht weiß, ob man es so als eine Schule bezeichnen kann. Weißt du?
Ja, also eben, ich glaube, das ist jetzt eine Frage, die vom Betrachtungswinkel, also man kann zu beiden Schlüssen kommen.
Ja, genau.
Fangen wir am Anfang an, der Annal.
Ja, fangen wir mal am Anfang an.
Nichts, was so gut ist wie der Anfang. Der Anfang beginnt mit der ersten Generation, oh Wunder, oh Wunder, um Marc Bloch und Lucien Febvre. Genau, zwei Historiker, die die Geschichtswissenschaft revolutionieren sollten.
Dem Namen nach auch aus Frankreich.
Dem Namen nach aus Frankreich. Die ein relativ straffes Programm oder ein großes Programm hatten, denn, und das hängt so ein bisschen mit der Kritik der Annal zusammen, also das ist schwer jetzt voneinander zu trennen, die Annal formulierte die Kritik an der klassischen politischen Nationalgeschichte, also große, alte, selten gebräunte Männer.
Männer, genau.
Genau.
Schöner ausgedrückt, ja.
Oder schlechter, weiß ich noch nicht. Ereignisse und Taten. Das war so der Status quo bis dahin.
Und ich muss sagen, bis dahin finde ich das ja mal toll.
Von mir oder jetzt von Marc Bloch?
Nee, von dir. Von dir aus. Okay, es ist einfach wiedergegeben, was
ja, immerhin.
Leute Ideen waren. Das hast du gut gemacht. Credits dafür.
Danke.
Jetzt die Credits für die anderen beiden. Ich finde es gut, dass das erstmal so ein bisschen weg davon ist, weil das war ja auch mein Problem, das ich letztes Mal schon mit Ranke generell hatte, dass das so im Mittelpunkt stand.
Mhm.
Allerdings, und jetzt kommen wir dazu, was Sie dann vorgeschlagen haben, weiß ich nicht, ob das so toll ist.
Ja, ich bin gespannt, weil Sie wenden sich ja dann einer Wirtschafts- und Sozialgeschichte zu, die laut dem Lexikon-Eintrag, den ich gelesen habe, das Ganze mit Gegenwartsproblemen verschaltet.
Ja.
Tatsächlich. Ja. Und Interesse an kollektiven Vorstellungen formuliert, das liegt auch daran, dass Bloch meines Wissens, Bloch schreibt ein fantastisches Buch über Skrofeln, dazu bestimmt eine Sonderfolge. Es geht um wundertätige Könige. Und dass quasi Gesellschaften oder Großgruppen an etwas glauben und denken und reißen die zu starren Mauern zu anderen Disziplinen. Und bei ihnen sind die Geografie, die Soziologie, die Wirtschaftswissenschaften, die Psychologie ein, um eben dieses Großprogramm fahren zu können, um Geschichte unter den Foci von wirtschaftlichen und sozialen Aspekten zu betrachten.
Ich meine, Sie haben das als Histoire totale ausgedrückt, ne?
Ja.
Genau. Ja, nur weil wir den Begriff hier noch nicht hatten, der aber schon.
Ja, ja, ja. Aber
gesagt, nein, nee. Hast du nicht, ne? Ja. Genau, also ich erstmal ganz kurz noch zu diesem Vergangenheit geordnet nach der Gegenwartsprinzip, so ein bisschen, was die ja gemacht haben. Würdest du da mit okay gehen, dass ich das so verstehe?
Ich gehe okay damit, dass du das so verstehst.
Ja.
Ja? Ja?
Du hast so geschaut, als ob es.
Renn ruhig in dein Unglück. Ja.
Genau, das finde ich nämlich interessant, dass das da so gedacht wurde, während es für uns heute ja eher so selbstverständlich ist, dass wir so denken. Oder? Oder tun wir es nicht?
Wir schon. Du und ich auf jeden Fall, offenbar. Ja. Haben wir gerade den Konsens gefunden. Aber eben, es ist halt so ein Ding zu sagen, dass, also es erweitert ja diesen Begriff des Sehepunktes, den wir wahrscheinlich hatten. Ansonsten reichen wir ihn auf Twitter nach. Um zu sagen, okay, unsere Forschungen werden eben durch gegenwärtige Phänomene geprägt und irgendeiner muss das halt mal sinnvoll formulieren. Und deswegen haben wir das heute so relativ subkutan einfach drin.
Ja, genau. Und ich finde interessant daran ist nämlich, dass das ja automatisch den Punkt erklärt, warum Geschichtswissenschaft immer neu geschrieben wird.
Ja.
Und warum die Geschichte immer wieder neu erzählt wird, in Anführungszeichen erzählt.
Mhm.
Genau, dass es damals so ein bisschen gelegt wurde.
Ja.
Und dass trotz dessen, dass ich glaube, auch viele Geschichtswissenschaftler oder Historiker, Historikerinnen, das wissen, dass die Geschichte immer wieder neu geschrieben wird. Erstmal kommen manche in Straucheln, wenn Leute sie fragen, warum es das eigentlich ständig neu gibt.
Weil das ist ja schon alles passiert und geschrieben.
Genau. Das hat ja schon mal jemand gesagt.
Das stimmt.
Aber das dann einfach aus dem Punkt zu erklären, und das vielleicht auch jetzt an alle Leute, die ein Argument dafür brauchen, warum sie jetzt Geschichtswissenschaft studieren. Dinge von der Perspektive der jetzigen Gegenwart zu betrachten, rückblickend. Da kommt heute vielleicht sogar was anderes raus als morgen.
Definitiv.
Genau. Und deshalb ist es notwendig sogar.
Genau. Es ist natürlich kein Garant, am Anfang einer Arbeit anderes zu tun als am Ende einer Arbeit. Auch dort entwickeln sich Dinge, aber das ist was anderes. Aber definitiv. Und das ist ja auch dieser Punkt, der wir werden auch eine Folge aufnehmen zu Erklären von Gegenwart durch HistorikerInnen. Also die Fachfigur als Experte. Genau, da wird das dann sicherlich auch nochmal verstärkt werden.
Ja.
Aber du hattest ja ein Problem mit der ersten Generation, oder es klang so, als hättest du ein Problem.
Genau, da kommen wir jetzt nämlich zum zweiten Punkt, Histoire Total. Und zwar, ich weiß nicht, ich habe dir das auch schon mal gesagt, als wir darüber gesprochen hatten. Das will zu viel, glaube ich, an mancher Stelle.
Gut, das kann sein. Es formuliert einen großen Anspruch, definitiv.
Meine These, ohne dass ich da jetzt irgendwas Großes nachgeforscht hätte oder so, ist, dass der Anspruch ist zu groß. Und deshalb wird es in der Praxis manchmal schlecht. Oder öfters schlecht. Verstehst du, was ich meine?
Ja. Also wenn du den antrittst und sagst, du schreibst eine Histoire total, wird es relativ unmöglich.
Ja, genau.
So, das funktioniert nicht. Ob das jetzt der Kernmoment, sofern überhaupt ein Kernmoment da ist, der anal ist, weiß ich nicht. Aber klar, wenn du damit anfängst, sagst, ich erkläre dir jetzt alles, dann viel Spaß beim Scheitern.
Ja, genau. Aber oder wie verstehst du denn die anal mehr? Verstehst du die anal mehr als Anspruch, dass man im Sinn von Geschichtswissenschaftler und Geschichtswissenschaftlerinnen eine Histoire total schreiben sollen, oder dass das Konzept der Histoire total ist, dass durch unterschiedliche Bereiche das einfach abgedeckt wird, aber du dich eher auf einen oder zwei fokussierst? Also jetzt mal ganz plakativ ausgedrückt. Verstehst du, was ich meine?
Ja, eventuell. Also ich habe mich auch nicht tief mit dem Begriff auseinandergesetzt. Was ich behaupten würde, und da kommen wir dann später dazu, also auch nochmal, indem man diesen Blick ausweitet und weg von großen Männern und Ereignissen geht auf, ich sag mal, Basisprozesse, die in Wirtschaft und Sozialleben laufen, ist es natürlich einfacher, diesen Anspruch strukturell zu formulieren und zu sagen, wenn wir natürlich wird es einfacher, strukturelle Sachen zu erklären, wenn du Strukturen bildest, habe ich gerade auch gemerkt. Einsicht ist der erste Moment. Aber wenn man tatsächlich anfängt und Strukturen bildet und sagt, das sind einflussgebende Momente, an denen sich Dinge erstmal orientieren, wir werden ja später noch über die Longue Durée sprechen, dann halte ich den Anspruch schon für nachvollziehbar zu sagen, okay, was vorher passiert ist, war einfach nur ein Bruchteil, und jetzt gehen wir einfach mal methodisch an die Sache ran, im Sinne von, wir schauen Sachen von unten an, und nicht von künstlich herausgehobenen einzelnen Männern.
Ja, oder Staaten.
Oder Staaten, ja. Oder Staatsmännern.
Ja.
Das war so mein Ding. Also auch, ich meine, die zweite Generation um Fernand Braudel fängt ja dann auch das an, was diesen Anspruch einfach nochmal gründlicher durchdekliniert. Also man hat ja dann diese statistischen Analysen, die aufkommen, ja. Also da vertieft sich dann quasi nochmal, das sind dann Figuren wie Fernand Braudel, der das große dreibändige Werk, das schreibt, das Mittelmeer und die mediterrane Welt zur Zeit Philipps des Zweiten. Und Philipp der Zweite kommt einfach nicht vor, was sehr lustig ist.
Aber er hat ihn halt im Titel.
Genau, jo. Aber es ist ja nur zur Zeit Philipps und nicht mit Philipp.
Ja, aber ich finde, das Interessante daran ist ja, dass er trotz dieser Kritik an Staatsmänner und allem, was dazugehört, ihn in den Titel mit reinnimmt.
Ja, vielleicht krasse Vermarktungsstrategie.
Oder die Deutlichkeit rauszustellen, indem er einfach dann nicht im Buch vorkommt, aber im Titel steht.
Ja, genau. Ja.
Sagen, das ist so das, wie wir es bisher hatten. Und deshalb packe ich es in den Titel mit rein und jetzt aber im Buch selber mache ich es nicht mehr, weil wir was Neues erfinden wollen.
Ja,
damit
genau.
Damit jeder das auch versteht, von was wir reden. Yeah. Schreiben wir es in den Titel rein.
Er war schon ein gewitzter Typ, der Brodel.
Vielleicht wollen wir gerade zu viel.
Na, das...
Ja. Ja. Vielleicht hat er das so gemeint, vielleicht nicht.
Es könnte auf jeden Fall, es liegt im Bereich des Möglichen. Genau, und dieser Brodel intensiviert dann nochmal diese Wirtschafts- und Sozialgeschichte, indem er statistische Analysen von Preisbewegungen nachzeichnet. Da geht es vor allem um den Brotpreis. Und sich dann analytische Begriffe herausbilden wie Strukturen und Konjunkturen. Das hängt dann auch damit zusammen, erneut sei darauf verwiesen, wir kommen gleich darauf, mit der Longue Durée. Das geht, also das Interessante ist, man merkt an der Stelle, wie sich diese Generationen verzahnen, weil die dritte Generation greift diesen Mittelmeerfokus von Brodel nochmal stärker auf. Das sind dann so Leute wie Jacques Le Goff und Pierre Nora. Jacques Le Goff hatten wir in der Folge zu Epochen. Da habe ich aus einem Altwerk vorgelesen. Und die treiben das mit dem Statistischen nochmal mehr auf die Spitze, indem sie die Histoire serielle etablieren, also quantifizierende Zugänge von gleichförmigen Massenquellen. Also im Endeffekt sind das einfach beispielsweise die statistische Erfassung von Testamenten oder Sterberegistern oder Taufurkunden oder Broteinkommenszeug. Also einfach Maße. Und die halt versuchen statistisch auszuwerten und greift damit quasi das der Vorgängergenerationen auf.
Ja, also so klassische quantitative Geschichtswissenschaft ist das ja.
Ja, man kommt nicht komplett ohne sie aus, aber sie selber zu machen ist, glaube ich, wäre nichts für mich. So.
Ja, genau. Meine Professorin hat von meiner Theorie, von meinem Theorieseminar hat gesagt, Leute, ihr müsst es nicht selber machen, ihr müsst es verstehen.
Genau, aber irgendein armes Schwein muss es halt machen.
Ja, aber dafür gibt es Leute, die Statistik studieren oder die Statistik machen oder die sich damit auseinandersetzen wollen. Das ist okay. Es gibt in Zukunft hoffentlich auch Computer, die dann den ganzen Scheißdreck für dich machen. Aber ja, ich gehöre jetzt auch nicht dazu, zu denen, die es wollen.
Das ist, glaube ich, eine sehr anstrengende Arbeit. Aber neben diesen quantifizierenden Momenten kommt in dieser dritten Generation auch stärker das, was eigentlich auch schon vorher so mit angelegt sein könnte, die Mentalitätengeschichte mit raus.
Ich finde, das finde ich ja auch so interessant, ne? Dass die so diese quantitative Geschichtswissenschaft so doll vorantreiben und dann aber auf die Mentalität da kommen.
Ja, und das ist ja das Coole, dass eben, und das ist ja das, was wir am Anfang hatten, die Schwierigkeit ist die Annal eine Schule. Wenn du so divers bist, dass du dass unter deinem Rubrum alles passiert.
Mhm. Ja, eben. Ja. Ja, und an der Stelle einmal noch kurz Verweis auf Emmanuel Leroy Ladurier. Der hat Montaigu geschrieben. Und zwar hat er sich ein mittelalterliches Dorf angeschaut, irgendwo in Frankreich, und hat Inquisitionsakten sich angeschaut und darauf Rückschlüsse über eben die Gedanken der Menschen damals versucht zu ziehen. So, was haben die gedacht über Religion, Liebe, ich glaube auch Sexualität oder sowas. Ich habe es selber nicht gelesen, aber ist so eins der Standardwerke, wenn man von dieser dritten Generation spricht. Und es klingt auch ganz interessant tatsächlich. Also das wäre jetzt was, so, zum Beispiel, wenn ich mich mit dem Mittelalter beschäftigen würde, ich glaube, ich würde, wäre das eins der Bücher, wo ich sagen würde, ja.
Ja, also.
Das würde ich mir, glaube ich, mal anschauen.
Ich jubel dir einfach mal das Buch unter und ersetze jede Zahl, so 1400 wird einfach zu 1900. Und dann liest du es einfach so.
Ja, ich will es auf jeden Fall mal lesen.
Natürlich kleiner Transparenzhinweis, wir nehmen kurz vor Weihnachten auf. Die meisten Bibliotheken haben zu. Wir kommen gerade schwer an Bücher. Ich habe vorhin bei Medimops bestellt.
Chris bestellt ständig Bücher.
Ja, kommen wir zur vierten Generation. Die gruppiert sich um Jacques Revel. Oder das ist wahrscheinlich falsch. Jacques Revel ist eine der Figuren der vierten Generation. Ja. Und da tritt ja, und das fand ich eigentlich ziemlich spannend, da kommt die Annal an ihr Problem. Sie ist nämlich international erfolgreich. Mhm. Und die Annal war ja eigentlich keine Oppositionsbewegung, aber so eine Kritik der Geschichte an der Geschichtswissenschaft. Mhm. Also eine Eigenschau. Und dieses Moment läuft dann irgendwann sich tot, wenn das Leute komplett aufgreifen. Also wenn du sagst, wir müssen das anders machen und die Leute machen es anders, dann Fall erledigt. So ein bisschen.
Ja.
Genau, schon sehr erfolgreich, so flacht damit ein bisschen ab. Und diese vierte Generation macht dann nochmal einen neuen Punkt, in dem sie die Mentalitätengeschichte oder aus dieser entwickelt sich so ein bisschen die historische Anthropologie. Zu der können wir bestimmt auch nochmal eine Folge machen. Und macht dann mehr so existenzialistische Themen quasi auch so. Oder kulturgeschichtliche. Tod, Geburt, Familie, Randgruppen, Nahrungssachen, so Essenspraktiken. Genau, und das sind die vier Kerngenerationen der Annal.
Genau.
Hättest du damit für dich ein Zwischenfazit? Ist jetzt die Annal eine Schule? In der Betonung auf eine und auf Schule?
Ich persönlich finde, nachdem ich mir das jetzt mehrmals vor Augen geführt habe, wie viele Dinge die da miteinander unterbringen wollen und auch, dass das so eingeteilt ist in diese Generationen, wie du es ja schon ziemlich eindeutig zuordnen kannst eigentlich, finde ich es irgendwie problematisch, in dem Fall von Schule zu sprechen, weil ich es nicht verstehe, warum diese Dinge jetzt zusammengenommen werden, ne?
Mhm.
Also ich verstehe vielleicht auch so, dass sich eins aus dem anderen so rausentwickelt und so, zum Teil aber auch nur, muss ich tatsächlich sagen, nicht alles. Aber das dann so doll zusammenzufassen als eine Schule, finde ich ein bisschen zu viel einfach. Oder ich finde, der Begriff suggeriert dann etwas, was es eigentlich nicht ist.
Okay.
Also für mich.
Wäre für dich Gruppe besser? Oder Leute?
Wäre ein besserer Begriff, aber das würde halt dann gleich... Das Problem, das sich aus Gruppe ergibt, ist ja, dass es dann gleich so auf die Leute geht.
Das also, ist eher ein Problem. Ja.
Ja, du jetzt wieder, ja, verstehe ich. Aber das geht mir zu doll auf Leute. Deshalb ist Schule in dem Fall vielleicht der bessere Begriff als Leute, weil ich die Leute da nicht so gerne im Vordergrund habe. Auf der anderen Seite, auch wir haben sie jetzt nach Menschen geordnet, also muss man schon sagen.
Ja, mit einem kleinen Kniff natürlich, wir haben sie nach Generationen geordnet, wie alle.
Ja.
Wir haben halt Leute zugeworfen. Aber es stimmt, ja.
Ja, und ich finde es deshalb, glaube ich, ein bisschen zu doll, gerade auch, weil es so verschiedene Ansätze sind. Und vielleicht ist auch deshalb dieses, beschreibt es ganz gut, mein Problem in Anführungszeichen mit der Annal, das ich so habe, so dieses, ich empfinde es so, oft als nervig, wenn ich mich dann genauer damit beschäftige, irgendwie doch als gut. Aber ich habe es nicht so richtig jetzt eine Meinung dazu, ob ja oder nein oder was auch immer. Liegt einfach daran, dass ich, glaube ich, viele Dinge daran gut finde und viele eben auch nicht, weil das gerade so viele sind, wo man sich praktisch raussuchen kann. Ich meine, du kannst durchaus einen Teil ablehnen und einen Teil annehmen und es gibt überhaupt gar kein Problem damit. Also weißt du?
Genau.
Und es ist nicht so ein Problem, wie wenn ich jetzt sage, ich nehme einen Teil von dem Marxismus an und einen Teil nicht. Verstehst du?
Ja, definitiv. Wobei auch, also dort sehe ich das Problem wahrscheinlich eher auch. Glaube aber, dass man im Geschichtsstudium und in der Beschäftigung mit seinen Themen, Theorien und Ansätzen irgendwann eben den Moment entwickelt zu sagen, ich nehme mir das hierher, verargumentiere das und schmeiße das in einer Bricolage mit anderen Momenten zusammen und nehme das, was ich mir brauche. Weil diese monolithische Auffassung von Konzepten, der dafür entweder bin ich zu unsauber oder ich kann dem einfach so nichts abgewinnen.
Ich bin da voll und ganz bei dir und ich glaube auch nicht, dass es irgendeine Theorie gibt, die alles allumfassend erklären kann. So wie das manche Theorien für sich in Anspruch nehmen. Glaube ich nicht. Ich glaube trotzdem, dass es eben bei der Annal durchaus, ich würde sie aber auch nie als Theorie bezeichnen, also nicht, dass wir uns hier falsch verstehen, ich würde die Annal nicht als Theorie bezeichnen.
Ja.
Also als geschlossene Theorie, ich würde sie als schon, sie gehört schon in die Kategorie der Theorie der Geschichtswissenschaften, würde ich schon sagen. Aber ich würde sie nicht als eine Theorie bezeichnen. So. Und ich finde eben, genau, man kann einfacher einzelne Dinge daraus nehmen, ohne mit den anderen auch nur irgendwas zu tun haben zu müssen.
Das ist richtig.
Also nicht mal erwähnen musst du da irgendwas.
Ja.
Und ich finde halt sogar, sei es, wenn ich jetzt die letzte Generation davon nehme, muss ich nicht von der ersten sprechen und zwar gar nicht. theoretisch.
Es ist keine strukturelle Notwendigkeit, definitiv, ja, ja.
Und das sehe ich bei anderen Theorien durchaus mehr gegeben.
Ja, es ist hermetische Geschlossene. Wobei ich einfach gerade auch ein bisschen hadere, ich bin gerade ein bisschen langsamer, weil ich denke, dass Theorie und Methode zu unterscheiden ist ja noch so ein Ding, wo ich mir nie sicher bin. Aber hier würde ich glaube ich sagen, dass die Annal ein Methodenset entwickelt hat und Theorien unterfüttert. Aber ob man da jetzt auf diese Erbsenzählerei runter muss, sagen wir einfach, ich bin nicht hundertprozentig sicher.
Na gut, das bin ich aber auch nicht.
Was ich ganz cool bei der Annal finde, und das wurde auch in Gespräch, also meine Vorbereitung bestand aus einem geringen Anteil von Text lesen, bisschen nachdenken und Gesprächen mit geschätzten KommilitonInnen. Und was ja tatsächlich ein ziemlich interessantes Ding ist, dass man nach der Annal eigentlich auch sagen kann, wir brauchen nicht die vorgefertigten Epochen, die von irgendwelchen Staatsmännern oder Nationen auskommen, sondern wir passen uns die Epochen auf die Untersuchung an, was eben gerade Sinn ergibt. Aber egal wie lang man klopft und trümmert, was schon so Scheidepunkte zu sein scheinen für die Annal, sind die Zeiten um 1500 nach der Zeitenwende und 1800 nach der Zeitenwende. An denen kommen sie irgendwie schwer vorbei. Das ist auch so ihr Hauptuntersuchungszeitraum. Und das finde ich schon spannend, weil da ja einiges einfach zusammenfällt an Medienrevolutionen, würde ich jetzt behaupten. Mhm. Oder Klammer, Medienstrich, Klammer, Revolutionen.
Ja.
Sollen wir zur Longue Durée?
Genau, wir hatten die Zeitschichten nicht.
Noch nicht, noch nicht.
Noch
nicht. Noch nicht.
Hat Nane vor kurzem auch zu meinem Bruder gesagt, also die Mutter. Wenn du was, es heißt nicht, ich kann das nicht, sondern ich kann das noch nicht.
Oha. Klares Programm. Da ist ein Fluchtpunkt erkennbar. Also wir hatten ja schon in einer vorherigen Folge von unzähligen, die wir aufgenommen hatten, fiel der Begriff Longue Durée ja schon mal. Und wir haben das irgendwie kurz angerissen. Und geprägt wird das Ganze irgendwie von Braudel in seinem Aufsatz Geschichte und Sozialwissenschaft, die Longue Durée. Mehr habe ich mir dazu nicht aufgeschrieben. Kleiner Scherz.
Ich wollte gerade sagen, zu allen Zeitschichten jetzt? Oder wie sieht's?
Generell. Ja, naja, also das Ganze umfasst ja, also die Longue Durée drückt eigentlich nur das tiefste Zeitschichtmodell an der Stelle aus. Also es gibt die Longue Durée, die Moyenne Durée und Ereignisse. Den Begriff konnte ich auf Französisch nicht aussprechen und habe es uns allen erspart.
Wow. Evenementiel, oder?
Ja, exakt. Okay. So hätte ich es auch formuliert.
Und die Moyenne ist diese Konjunktur, oder wie die heißt.
Ne? Genau, ja.
Das ist, ja.
Genau, während die Longue Durée auf Strukturen aus ist, ist die mittlere Zeit auf Konjunkturen aus. Wir erkennen die Leitbegriffe von Braudel.
Mhm.
Und das lange komplizierte Wort heißt Ereignisse, die oberste Zeitschicht. Man kann sich es ja so ein bisschen mit, ich glaube, er macht das auch selbst, oder? Mit so Meeresströmungen vorstellen. Jedenfalls ja. Ist das für mich immer sehr sinnvoll.
Nee, er macht das selbst, ja.
Gut. Hätte auch nicht gedacht, dass ich drauf gekommen wäre.
Gleich gar nicht. Ich hatte das auch in Tübingen an der Uni. Wenn, dann kam jemand anders drauf.
Und das Interessante an dem Modell ist, und was ich wirklich auch an Büchern ziemlich cool finde, Braudels Werk Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Philipps II. Besteht aus 3 Bänden. Und jedem dieser Zeitschichten oder dieser Zeitebenen ordnet er einen Band quasi so ein bisschen zu.
Okay. Ich wusste das nicht.
Ich behaupte das gerade.
Behauptest du es ernsthaft gerade?
Ja, also so war mein Eindruck.
Okay, weil ich finde es krass, dass das so ist, weil die Kritik der Annal ja schon war, zu sagen, die Geschichtswissenschaften, die Geschichtswissenschaft bisher ist viel zu doll auf diese Ereignisgeschichte eingegangen. Lass uns die anderen in Blick nehmen.
Ja, ja.
Also weißt du, ich hätte von ihm jetzt, da ich nur das gehört habe, von ihm erwartet irgendwie, er macht eine andere Einteilung. Einfach weil die Frage danach ist ja, was bisher schon alles erforscht worden ist und wo er findet, dass ein blinder Fleck liegt, also worauf legt er den Fokus, und zu sagen, das ist eigentlich wichtiger als die anderen, die man bisher untersucht hat.
Ja, Ich habe mir das so erklärt, dass die Analia mehrere Dinge tut oder Brodels Werk an dieser Stelle tut zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, diese Zeitebenen konsequent durchzudeklinieren und das andere ist, eine neue Auffassung von Raum zu bieten. Und das ist das Neue meiner Meinung nach an diesem Werk. Und dann, also es gibt Voranal und Nachanal. Und zu sagen, wir nehmen das Mittelmeer als Raum und also diese Küstenabschnitte und nehmen das in den Blick und gehen damit weg von nationalstaatlichen Ideen oder proto-nationalstaatlichen Ideen, fest abgetrennten Bereichen, ist das der Kniff, den er quasi nebendran schiebt. Ich habe gerade auch nochmal geschaut, meine These oder Dings ist nicht überzogen, das scheint so zu sein. Oder es sehen auch noch andere Menschen so.
Okay, finde ich interessant.
Ja, ja. Also so Band 1 und das ist auch, ich meine, die wenigsten lesen wahrscheinlich bis Band 3 durch. Man muss sich erstmal durch die ganzen Briefankunftszeiten durchkämpfen. Gehen auf Bedingungen.
Falls jetzt irgendjemand denkt, irgendein Werk, ein anderes Werk von Brodel wäre anders. Nein. Ich habe was anderes von ihm gelesen. Ich komme zum gleichen Entschluss.
Verdammt, und ich hatte nachher einen Buchtipp von Brodel.
Ich gebe ihm bestimmt trotzdem. Leute, die finden es toll.
Ich finde es fantastisch. Genau, also Band 1 macht so Bedingungsfaktoren aus, die Einfluss auf Mentalitäten von Großgruppen haben können. Das sind dann so Kultur- und Geografie-Sachen.
Ja, genau, oder auch zum Beispiel sowas wie Religion oder also das Christentum als System. So,
genau, ja, ziemlich cooles Zeug. Und was ja dadurch, und deswegen ist es auch, also ich könnte mich trunken reden an der Anal, was ja so fantastisch ist, dass du durch diese lange Dauer oder durch diese tiefliegenden Strukturen erstmal lernen musst in der Geschichtswissenschaft. Es gibt da Sachen, die laufen jenseits deines Betrachtungshorizonts ab und die entziehen sich vielleicht auch. Und wenn man das erstmal geschluckt und verarbeitet hat, dann kann man so Sachen wie sozialen Wandel untersuchen. Dann kann ich so Großgruppen in den Blick nehmen und sagen, da passiert einfach auf sehr langsam was.
Ja, auch das was kein nicht. Mensch irgendwie sehen kann halt. Und das ist so, das, was das Ganze, glaube ich, auch so kompliziert macht einfach. Das ist einfach, das ist nicht erfahrbar, das ist außerhalb von unserem Horizont.
Ja, also zumal im Wahrnehmungshorizont.
Ja, genau, im Wahrnehmungshorizont meine ich.
Was so ein bisschen ein Problem an der Longue Durée ist vielleicht nichts, was dem inhärent ist, aber was daraus gemacht wurde. Also, dass viele dann sagen, okay, durch die Longue Durée können wir unterschiedliche Zeitvorstellungen verorten. Und das läuft dann pejorativ ab, gerade im Hinblick auf Kulturpraktiken. Will sagen, dass sich dieser unsägliche Terminus Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen auch dadurch eingeschlichen hat, indem man auf diese Beharrungskräfte von Strukturen Wert gelegt hat und damit aber offenbar reingerutscht ist, in einen Moment zu sagen, okay, das hier ist theoretisch gleichzeitig, aber das ist auf unserem Zeitstrahlmodell, passt das einfach nicht mehr, da sind Beharrungskräfte am Werk, das hat sich überlebt. Die Kritik würde ich auf jeden Fall formulieren, die aber nicht, dafür kann die Longue Durée nur bedingt was, sondern was man aus ihr macht oder sage, das ist eine Gefahr.
Ja, genau, ich habe auch Kritik. Erstmal finde ich das gut, dass das formuliert worden ist, dass es eben die Longue Durée so an sich gibt und dass es da Strukturen gibt, die Menschen betrachtet haben als, das ist einfach so.
Mhm.
Aber dann halt zu sagen, nee, es verändert sich schon auch, aber das liegt außerhalb von dem Horizont, also von dem Erfahrungshorizont. Und da die Aufmerksamkeit hinzulenken auf was eben vorher nicht beachtet wurde, weil vielleicht auch einfach nicht gesehen wurde.
Mhm.
Also, das war ja kein, ich glaube nicht, dass es ein aktives Wollen wir nicht anschauen war, sondern ein, das war so als gegeben hingenommen.
Ja.
Genau, und da das drauf zu lenken, finde ich gut und wichtig. Die Frage ist, oder womit ich ein Problem habe, ist so dieses, dann zu sagen, dem so viel Gewicht, oder wie viel Gewicht gebe ich dem? Also weißt du, so diese Frage. Und so wie ich das verstanden hatte aus der Anal, war das ja schon so, zu sagen, da muss viel, viel mehr Gewicht drauf. Klar, da muss viel, viel mehr Gewicht drauf, als es war, weil es war ja nicht da. Also das erstmal zu machen, ist ja nicht schwer. Aber wie viel gebe ich dann trotzdem und wie schnell komme ich dann rein in, naja, ist halt so, ist halt unveränderbar, ist halt die Longue Durée, ist halt. Also verstehst du?
Dass man davor kapituliert.
Ja, so ein bisschen. Und das ist halt, das, ich glaube, dass man da zu schnell in zu einfache Erklärungen reinkommen kann.
Das kann durchaus sein.
Und das sehe ich als Problem. Das ist aber auch wieder, wie du gesagt hast, das ist nur ein Problem daraus, was mache ich damit und wie gehe ich damit um, in Anführungszeichen. Nur nicht ein Problem daran, dass es dieses Konzept gibt.
Ja, definitiv. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Idee einer langen Dauer oder einer Darstellung einer langen Dauer nichts für Hausarbeiten jetzt sein kann. Niemand von, falls uns jemand zuhört, der die Hausarbeiten noch schreiben muss, das ist natürlich nichts, worauf man jetzt hindringen kann. Zwischen Ereignisgeschichte und tiefer Strukturgeschichte gibt es immer noch einen Mittelweg. Genau, ja. Weil auch dieses Kapitulieren, oh mein Gott, was soll man denn jetzt überhaupt machen? Muss ich jetzt immer von 1500 bis 1800 das Mittelmeer darstellen oder den Ostseeraum? Nein, natürlich nicht. Aber man kann es probieren.
Ja, man kann es probieren. Okay, dann vielleicht noch was zur Konjunktur.
Hau raus.
Fragezeichen. Naja, wir haben bisher gar nichts dazu gesagt, ne?
Das sind halt eben das Mittelding zwischen tiefliegenden Strukturen mit langsamem Wandel und
Ereignisgeschichte.
Genau, Glühwürmchen.
Genau, und den Glühwürmchen. Ja, genau, also da geht's oft, so wie ich das verstanden hatte, geht's oft um entweder sowas wie zum Beispiel ein langer Krieg oder sowas wie die Regierungsdauer von einem König.
Mhm.
Was man so nehmen kann. Oder was wir hatten auch, war zu sagen, irgendwie, keine Ahnung, so eine Kältewelle über Jahre hinweg, die dann zu einer Hungersnot geführt hat oder sowas. Dass diese Kältewelle dann als ein Beispiel für die Konjunktur war, die dann zu dieser Hungersnot geführt hat.
Mhm, da schlägst du dann ja quasi den Bogen zu, welche Anknüpfungen ergeben sich aus der Klimageschichte. Könnte kaum aktueller sein, bis jetzt. Aber
Mir kam das vorher, sorry, dass ich dich unterbrochen habe, als wir das hatten, so von diesem, das ist für keinen Mensch erfahrbar, diese lange Zeit und dass sich das dann ganz langsam ändert und so, ist ja das Problem, das man ja gerade beim Klimawandel spürt. So, ne?
Ja.
Also das ist nichts Erfahrbares, so in dem Sinn. Das ist einfach über lange Zeit hinweg steigt es jetzt gerade langsam an, so. Keiner erfährt es so richtig und keinen interessiert es deshalb gefühlt. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja.
Und das ist ja ein ähnlicher Punkt wie hier.
Das stimmt, ja. Ich wollte auch nur sagen, es ist ja nicht nur die Klimageschichte, die man seit der Annal betreiben kann. Also man hätte auch schon vorher, aber das war halt ein wichtiger Ausgangspunkt oder stichwortgebend. Sondern generell die Umweltgeschichte, die Kulturgeschichte, die Strukturgeschichte, die Sozialgeschichte, auch so Irrungen wie die Mikrogeschichte. Alles wird durch die Annal möglich. Willst du irgendwie die Mikrogeschichte retten, Senta?
Ich will es nicht retten, aber du bashst die einfach immer, ne?
Ich kann wenig damit anfangen, tatsächlich. Also es gibt großartige Bücher, tatsächlich. Es gibt sehr, sehr tolle Bücher dazu. Können wir auch mal machen, das große Katzenmassaker, ist ein ziemlich interessantes Buch.
Ja. Hast du es gelesen?
Ja.
Ah, ich nicht.
Ah, empfehle ich.
Ich wollte es lesen.
Wirklich gutes Buch.
Ich glaube, der Punkt ist ja, wir haben beide das gleiche Problem mit Mikrogeschichte. Ich glaube, wir finden das interessant, wenn wir uns was dazu durchlesen, sei es ein Artikel oder ein Buch. Wir fragen uns aber beide, wie viel kann ich, was für Rückschlüsse kann ich daraus jetzt ziehen? Kann ich diesen einen Fall, der da jetzt beschrieben wird, kann ich das jetzt umlegen auf, das zeigt uns jetzt irgendwas so generell oder kann ich
sagen? Genau, man muss sowieso sehr sorgfältig einfach verargumentieren.
Ja, genau. Und ich glaube aber, das ist unser Problem damit, dass wir halt beide sagen, okay, da gab es jetzt so einen Fall. Okay, cool.
Ja, zudem ist es natürlich auch, Mikrogeschichte ist so ein klassisches Cocktailgespräch. Nicht, dass ich jetzt oft auf Cocktailpartys gehen würde. Aber es sind so Sachen, die Leute, und so kommt man ja auch auf Geschichte und es gibt großartige Erzählungen und Podcasts darüber. Aber es ist oft, dass man dann fragt, wie binde ich das zurück? Und das fehlt mir teilweise, oder vielleicht befasse ich mich damit auch zu wenig, das ist definitiv oft so. Und was ziemlich lustig ist, was man nach der Annal sagen kann, sie haben einen lesbaren Schreibstil kultiviert. Was aber in leichtem Widerspruch dazu steht, dass eben endlos aufgezählt wird, wie lange ein Päckchen an Philipp II. Gebraucht hat mit dem DHL-Service der damaligen Zeit. Ja. Aber trotzdem, großartiger Schreibstil.
Ja, wobei, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich den Schreibstil so großartig finde wie du. Ich hab von Brodel ja dieses Mountain-Ding da gelesen. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Vielleicht ist das aber tatsächlich auch ein Ausschnitt aus diesem Mediterranee gewesen. Da ging es darum, dass ja die Berge stellen eine bestimmte Art von Menschen her. So nach dem Motto, weißt du?
Ah, ja.
Ich fand es einen interessanten Ansatz, aber ich fand halt die Umsetzung nicht so toll. Und vielleicht liegt es an einem Schreibstil, den ich nicht so mag. Kann auch sein.
Ich meine, wenn, kann ich auch nicht den, ist mir gerade aufgefallen natürlich, ich habe es ja nie im Original gelesen, aber das, was ja, die Übersetzung draus macht.
Übersetzung macht, genau. Hast du Deutsch gelesen?
Ja.
Okay, ich habe Englisch zum Beispiel gelesen.
Ah ja, okay. Aber trotzdem, also ich würde sagen, dass, das ist jetzt vielleicht was Allgemeineres, dass französische oder englische Bücher oft viel lesbarer sind. Also die haben einfach ein bisschen mehr Witz, Esprit, Charme. Und die, ich finde die.
Ich habe mir auch tatsächlich gerade jetzt mit meinem Studium im Ausland, habe ich mir auch nochmal Gedanken drüber gemacht, weil komischerweise, und ich weiß nicht, ob das ist, weil ich Deutsche bin und mir deshalb das auffällt, aber überraschend viele deutsche Wörter auch in englischen Artikeln oder Büchern.
Ja, überhaupt beispielsweise, habe ich neulich entdeckt.
Echt?
Ja.
Ach krass. Ja, keine Ahnung, Vergangenheitsbewältigung oder sowas kommt ständig. Oder solche Wörter halt einfach, wo viele... ja, Historiker und Historikerinnen oder vielleicht auch andere von anderen Disziplinen irgendwie, Experten und Expertinnen, das sagen halt, sie haben kein Äquivalent dazu in ihrer Sprache.
Also, ich meine, ja. Erzähl mal die Geschichte des Schilderwalds und übersetzt das. Komplett unmöglich.
Ja, natürlich, aber ich finde es interessant, dass das Deutsch, das Deutsch ist, also weißt du?
Ja, definitiv, das stimmt.
Ja.
Hattest du noch was zur Klimageschichte?
Ja, genau. Als Beispiel? Ich hatte noch Chakrabarty. Sein Artikel Anthropocene Time von 2020 tatsächlich.
Oh, am Puls der Zeit.
Am Puls der Zeit. Und zwar, er geht da so ein bisschen, oder er orientiert sich da eben genau an der Annale.
Mhm.
Und sagt, dass... Also er nimmt die Longue Durée und zwar in Bezug auf die Erdgeschichte und geht und nimmt da Milliarden von Jahren einfach, also diese riesige Zeitspanne. Und sieht die World History als praktisch die Konjunktur. So. Und er macht daran eben auch so ein bisschen deutlich eben auch Klimawandel und so politische Debatten, worüber handeln die nicht und warum handeln die nicht über die Umweltgeschichte, sondern warum handeln die über was anderes und weil eben diese Milliarden von Jahren, die sich da angeschaut wird, die sind nicht greifbar. Die sind nicht greifbar, auch nicht für die World History dann praktisch oder politische Debatten oder alles, was da halt passiert so auf der Welt. Und dass das da so ein bisschen clasht, sage ich mal, in Anführungszeichen.
Ja. Können wir in den im Podcast quasi als Angabe auch noch hinterlegen, wenn den jemand durchlesen will?
Ja, der ist ganz gut zu lesen tatsächlich. Und dieses Anthropocene... diese ganze, ja, keine Ahnung, Konzept oder was auch immer das ist, ist ja sowieso ganz spannend zu sagen, ab wann, also das ist ja so praktisch die Zeit, ab wann der Mensch eingreift in die Natur oder in die Welt so ein bisschen und die sich praktisch zunutze macht.
Ja.
Und in die Strukturen eben der Welt eingreift und sie deshalb auch verändert. Aber ab wann ist das eben passiert und wie lange dauert das dann, bis das irgendwie Auswirkungen hat? So. Ein bisschen. Und das ist ja alles an die Annale angelehnt, das ganze Ding. Und das sich als Konzept anzugucken, gerade auch Aktualität zwecks Klimawandel und so, ist schon ein interessantes Thema tatsächlich.
Ja, definitiv.
Und er sagt eben auch generell, die Menschen fokussieren sich viel zu doll auf den Menschen und nicht auf die Umwelt. Also
gut,
da hat man ja wieder genau das, was die Annale als Kritik auch schon genannt hat, zu sagen, hey, ihr fokussiert euch viel zu doll auf dieses eine Thema in der Geschichtswissenschaft und ihr lasst das andere weg. Und dann ist ja das, was genau wieder passiert.
Das jetzt stimmt.
Nicht unbedingt bezogen auf die Geschichtswissenschaft, da vielleicht auch, weiß ich nicht. Da können wir mal noch sagen, was wir dazu denken vielleicht. Aber in der politischen Debatte auch einfach.
Ja.
Wo man sich vielleicht doch öfter mal die Geschichtswissenschaft wieder anschauen sollte.
Eben. Ich sag ja, das ist die einzige Wissenschaft ohne großes Legitimationsproblem.
Okay, so würde ich es jetzt auch wieder nicht ausdrücken, aber ja.
Und schon wieder schoss ich über das Ziel hinaus. Naja, eventuell. Ja, wir hatten noch, oder deine aus der Hüfte geschossene Frage.
Ja, genau.
Hat die Annal einen Fluchtpunkt? Was würdest du denn sagen?
Also in der Theorie kam mir das halt, als ich mich damit beschäftigt hatte, kam mir in der Theorie das irgendwie so vor, naja, okay, die wollen jetzt halt alle praktisch auf diese Longue Durée raus. Und dann kommt dabei rum, das braucht alles Jahrhunderte, bis sich da was verändert.
Mhm.
Und macht so ein bisschen überflüssig, dass wir uns andere Dinge anschauen. Verstehst du?
Mhm.
Wenn ich mir allerdings die Umsetzung der lieben Menschen anschaue, die die Annal geprägt, erfunden, was auch immer haben, dann würde ich dem widersprechen. Sogar dem.
Mhm.
Ich würde generell sagen, dass sie keinen Fluchtpunkt hat. Ich würde aber sagen, dass man wirklich aufpassen muss, glaube ich, dass man nicht nur, das ist ja das gleiche Ding, das wir in anderen Folgen schon besprochen haben, die Frage die Balance zwischen Struktur und Mensch haben wir ja damals gemacht, ist ja auch hier wieder der Punkt, zu sagen, gehe ich jetzt, weil wenn ich mir nur die Longue Durée anschaue, dann kann ich mir Abschnitte von keine Ahnung wie vielen Jahren angucken. Verstehst du? Also dann ist alles das eins. Und dann ändert sich da vielleicht mal was, dass beispielsweise, keine Ahnung, Christentum wird weniger und also verliert an Bedeutung.
Mhm.
Und dann ändern sich Dinge wieder und dann schaue ich mir erst wieder was an.
Mhm.
Und das glaube ich, dass das passieren kann, wenn du dir das Konzept der Annal anschaust. Und das glaube ich, das könnte zum Problem werden.
Mhm.
Und dass man da eben dann nicht auf der einen Seite vom Pferd überkippen darf, so ein bisschen. Das ist der Punkt.
Ja.
Verstehst du?
Sehr schönes Bild, ja.
genau, und aber ein Fluchtpunkt sage ich nein.
Okay, ja.
Und du?
Ich würde dir auch zustimmen, also weil, aus anderem Grund, also, weil ich würde sagen, wenn man diese drei Zeitebenen miteinander durchspielt und diese Vermengungen und Verzahnungen im Endeffekt, von diesen Strömungen wird die Kontingenz massiv gestärkt. Also dieses, dass es einfach unmöglich gibt, Dinge groß vorherzusehen oder die Planbarkeit, da komplett absurd, wenn man eben schaut, dass diese drei Sachen so miteinander verwoben werden und alle miteinander in Relation stehen und sich beeinflussen, ist es irre. Ich habe auch an dieser Stelle Rücksprache gehalten mit einem geschätzten Kommilitonen. Und wir sprachen davon, dass ja die Annal auch beeinflusst wurde durch den Marxismus oder durch marxistische Ideen. Und man natürlich dann auf die Idee kommen kann oder sagen könnte, wenn ich den Marxismus anlege, können Longue Durée-Strukturen erkennbar werden. Indem ich sage, alles ist Klassenkampf. Aber es ist eben, und das ist halt der Punkt, es ist nicht inhärent. Es braucht keinen Fluchtpunkt und ich glaube auch, dass es eben nicht der Anspruch war, sondern eher umgekehrt zu sagen, wir weiten den ganzen Kram aus und Kontingenz nimmt Überhand an der Stelle einfach. Aber ich war am Anfang, also als du es beim letzten Mal gefragt hast, ist jetzt auch ein paar Wochen her, quasi eigentlich nur eine, wenn man das hört, war kurz verwirrt, was du überhaupt damit meinst und habe dann jetzt aber festgestellt, also es ist eine sehr, sehr gute Frage auch, finde ich, weil man sich das eben für Theorien und Methoden vor Augen führen muss, ob die auf ein Ziel hinlaufen oder nicht und was das mit einem macht.
Ja, und ich finde, das ist eben, weil du den Marxismus auch gerade ins Spiel gebracht hast, das ist so das Paradeding dafür, dass man sich bei Theorien überlegen muss, ob es einen Fluchtpunkt hat und was dann übrig bleibt an Dingen, die eine Geschichtsschreibung vielleicht auch notwendig oder eben nicht notwendig machen.
Ja, das wird auch eine spannende Folge, die wir dann machen werden oder eine Themeneinheit zum Marxismus.
Ja.
Auf jeden Fall. Falls irgendjemand jetzt sagt, trotz oder wegen unserer Folge möchte ich Dinge lesen, empfehle ich trotz allem Prodel, nämlich sein Buch Geschichte als Schlüssel zur Welt Vorlesungen in deutscher Kriegsgefangenschaft 1941. Daraus habe ich auch dieses Glühwürmchen-Zitat entnommen. Man kann es jetzt wieder bei Medimops erwerben. Ich habe es vorhin getan, deswegen kann ich diesen Hinweis geben. Ich habe mein Exemplar. Und genauso von Marc Bloch, Apologie der Geschichte oder der Beruf des Historikers, ist auch ein tolles Buch. Wer sich da irgendwie einlesen möchte, findet hier sicherlich Dinge.
Genau. Ja, Jack Rabauti kann man sich anschauen, wenn man was Aktuelles davon darüber lesen will. So. Oder die aktuelle Anwendung der Annalen. Dieses Anthropocene Time und dann eben dieses Montaigu, vielleicht zum Thema Mentalitätsgeschichte. Wenn man sich damit mal mehr auseinandersetzen will, ist das, glaube ich, ein ganz guter Anfang.
Mhm.
Genau, und ich wollte noch was Generelles sagen, wenn man sich so mit so Theorien oder auch Methodik ein bisschen mehr auseinandersetzen will, dann gibt es dieses von Green and Troop, Houses of History heißt es, hat nichts mit unserem Podcast zu tun. Ist auch die Mehrzahl Houses of History.
Aber ist was ganz anderes.
Ist was ganz anderes. Weil die sagen, es sind mehrere Häuser, wir sagen, es ist eins. Großer Unterschied. Tatsächlich großer Unterschied, würde ich mal behaupten. Aber können wir wann anders drüber reden. Ist auf jeden Fall wirklich zu empfehlen, wenn es darum geht, sich mal unterschiedliche Theorien anzuschauen, so ein bisschen zu wissen, worum geht es überhaupt, ist auch immer ein Artikel dabei, der das anwendet, diese Theorie.
Mhm.
Was ich echt gut finde und versucht so ein bisschen auch mehr Literatur von Frauen sichtbar zu machen.
Also sehr gut.
Versuchen ein bisschen auf so, ich weiß nicht, ob sie auf 50-50 kommen oder so, aber versuchen sehr auch Literatur von Frauen gerade in Fokus zu nehmen.
Sehr gut, weil ich hatte, mir fiel jetzt ein, es gibt von Jochen Hörisch die kleine Theorieapotheke, der Theorien, Methoden durchnimmt und am Schluss dann aber auch immer die Risiken und Nebenwirkungen. Der hat aber, müsste ich jetzt überlegen, nicht, also der setzt diesen Anspruch, glaube ich, nicht um an der Stelle. Auch ein Ding, Sichtbarkeit von Nicht-Männern zu stärken. Man bringt sich sonst um sehr viel Input,
ja,
unnötigerweise. Gut, Center.
Genau.
Die
Was
Annal.
Ist 1912 passiert, Chris? Ich stelle dir einfach mal ganz offen die Frage.
1912 war das Jahr 1 nach dem nordkoreanischen Chuch-E-Kalender.
Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
Oder Lob. Gerne auch Lob.
Oder Themenwünsche.
Gast sein wollt.
Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter @houseofmodhist.
Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com.
Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
Bis zum nächsten Mal.